Thank you very much. Sorry to wake you up.
Entschuldigung, ich wecke Sie auf. Es ist mir eine große Freude und Ehre, hier bei Ihnen heute zu sein. Es ist bereits ein recht intensiver, dichter Tag gewesen. Und diejenigen, die seit heute Vormittag hier sind, sind vielleicht auch schon etwas müde. Aber ich freue mich, dass ich hier oben mit ganz wunderbaren Menschen sitze. Und ich danke vorab bereits für Ihren Input. Ich möchte mich selbst zunächst einmal vorstellen. Ich bin Storm Janse von Rendsburg aus Südafrika. Ich bin Kurator und lebe seit anderthalb Jahren in Deutschland. Ich arbeite eng mit der Bayreuth Academy for Advanced South African Studies zusammen und bin auch ein Co-Kurator eines Projektes, das der NBBK hier in Berlin realisiert. Postapartheid und die Kultur in der Zeit nach dem Apartheidsregime. Das ist das Thema unseres Panels und dieses Panel ist sicherlich das abstrakteste von allen. Ich möchte Sie aber bitten, mir zu helfen, damit wir da miteinander ins Gespräch kommen können. Ich stelle zunächst einmal die Podiumsteilnehmer her vor. Carlo Matabane sitzt hier bei uns. Er ist ein preisgekrönter Filmemacher, Autor und Produzent. Conversations on a Sunday Afternoon ist eine Doku-Fiction, die er realisiert hat. Er gewann den Preis der ökumenischen Jury auf der Berlinale 2006. Sein erster Spielfilm State of Violence fand regen Zuspruch unter Kritikern in Toronto und Berlin auf den Festivals. Und Nelson Mandela, The Mist and Me ist ein Dokumentarfilm, den er über die Kontroversen um Mandelas Politik der Versöhnung gemacht hat. Jihan El-Tahri ist eine ägyptisch-französische Produzentin und preisgekrönte Dokumentarfilmerin. Sie machte Karriere als Journalistin, war Korrespondentin für Reuters, Washington Post und die Sunday Times. 2005 wurde sie mit The House of Saud für einen Emmy nominiert. In Behind the Rainbow untersucht sie die Entwicklung des ANC nach der Apartheid in Südafrika. Sie verfasste zwei Bücher, The Nine Lives of Yasser Arafat und Israel and the Arabs, The 50 Years War. Dann haben wir hier Sanele Moholi. Sie ist Ehren-Südafrikanerin. Lebt seit langem hier. Pumla Gekola ist Professorin für Literatur, Medienwissenschaften und Gender Studies an der Universität von Witwatersrand. Sie befasst sich mit der Geschichte der Sklaverei im afrikanischen Raum, Postkolonialismus und Postapartheid. Sie ist an den Universitäten Kapstadt und Warwick tätig und publizierte zum Thema What is Slavery to Me? Postcolonial Slave Memory in Post-Apartheid South Africa und A Renegade Called Simifi 2013 erschienen und schon vergriffen, bedauerlicherweise. Aber vielleicht wird es einmal wieder aufgelegt und ist dann auch erwerblich. Wir haben hier auch einen leeren Stuhl auf der Bühne. Sanele Moholi sollte eigentlich hier sein, Fotografin, Aktivistin für die Rechte Homosexueller. Sie dokumentierte das Leben schwarzer, lesbischer Frauen in Südafrika und sie kann nicht hier sein. Ihre Abwesenheit ist darauf zurückzuführen, dass nach wie vor viele Schwule und Lesben ermordet werden. Und der leere Stuhl hier auf der Bühne ist als Erinnerung, als Gedenken gedacht. Wir befassen uns also mit der Frage Kultur und Öffentlichkeit nach der Apartheid und was bedeutet das? Im Vorgespräch mit Silvia Fehrmann haben wir uns natürlich gefragt, welche Themen sollten wir hier in den Vordergrund stellen? Was sind die Errungenschaften? Was haben wir geschafft? Was gibt Hoffnung? Aber es gibt auch andere interessante Aspekte, die wir hier thematisieren können. Zum Beispiel schlug Professor LaRue vor, dass wir einen anderen Blick auf die Zeit nach der Apartheid werfen können über den Rhythmus der Traurigkeit vermittelt. Er sagt, es gibt die Trope der Traurigkeit, die ein unterdrücktes Element der südafrikanischen Psyche ist und die verweist auf das, was ganz spezifisch ist, am Wünschen nach der Apartheid. Was bedeutet es aber, öffentliche Kultur? Da sollten wir vielleicht über die theatralischen Elemente von Öffentlichkeit sprechen, einen Diskurs beginnen, der uns über das, was wir hier sehen, hinausführt. Ist das, was wir sehen, auch etwas, was wir wahrnehmen können als Manifestation, als Performance? Ist es ein Spektakel der Gewalt, ein Spektakel der Homophobie? Hat es zu tun mit dem Politischen als Bühne, mit dem staatlich sanktionierten, gewalttätigen Vorgehen der Polizei, den Shit-Protesten in Kapstadt, Marikana, mit den jüngsten Ereignissen im Parlament und der Theatralik der IFF und vielleicht auch mit der Schnittstelle dieser verschiedenen Elemente? Darüber könnten wir sprechen. Wir könnten aber auch über den öffentlichen Raum sprechen, über die sozialen Medien als ein interessanter Ort für Gespräche über das Politische. Das verweist natürlich auch auf Starkult und auf die Einbeziehung von Stars und Promis in die politischen Diskurse, in den sozialen Medien geht es um Zugang, eine kleine Statistik dazu. 142% der Südafrikaner haben ein Handy. Das ist eine statistische Angabe. Mit anderen Worten, sehr viele haben zwei Handys, Smartphones und so weiter. Und dann gibt es natürlich die sozialen Medien, Facebook, Twitter, die massiv genutzt werden. Und dann in den sozialen Medien finden wir, wie auf den Nachrichtenplattformen wie beispielsweise news24.com, den hässlichen Kopf des Rassismus und die öffentliche Sichtbarkeit von einem Rassismus, den man unterdrückt glaubte. Meine erste Frage richtet sich insofern an Carlo. Öffentlichkeit, das öffentliche Auge, hat zu tun mit Sichtbarkeit, mit dem, was sichtbar gemacht wird, gleichzeitig aber auch mit dem, was verborgen bleibt oder gelöscht wird. Ihre Arbeit hat sich in jüngerer Zeit genau mit diesen Fragen wie auch mit der Frage des Vergebens auseinandergesetzt, gerade der Film über Mandela. Vielleicht sagen Sie etwas mehr dazu. Das ist eigentlich keine Frage. Ja, doch. Also soll ich mir selbst jetzt die Frage stellen, ja? Interessant ist doch Folgendes nach dem Dokumentarfilm über Mandela oder die Rezeption Mandelas. Bin ich mit einem ganz anderen Film zum Festival gefahren und traf dort den Vorsitzenden unseres nationalen Film- und Videoverbandes, der mich nie zuvor zur Kenntnis genommen hat. Und er wollte den Dokumentarfilm sehen und ich sagte ihm, ich weiß nicht, wie Sie reagieren werden. Denn Sie haben ja doch eine sehr enge Bindung zum Staat. Und er war überrascht, als er die Dokumentation gesehen hat. Und ich war überrascht, als ich feststellte, dass er auf Facebook gepostet hatte, wie überrascht und wie positiv überrascht er von diesem Film gewesen war. Vieles wurde über Mandiba gesagt, aber weniges öffentlich. Und das, was dieser Film zeigte, wurde bislang nicht öffentlich gesagt. Was ich faszinierend finde an Facebook und anderem ist, dass die Leute, denen ich folge auf Facebook und Twitter, und das sind die Leute, die mich interessieren, wenn es Wahlen gibt, dazu neigen, sich für Intellektuelle zu halten, für Kritische zu halten, für Linke zu halten. Und sie sagen, der ANC kriegt 60% bei diesen Wahlen und es wird sich wirklich was tun. Und das ist faszinierend, denn sie verlieren immer. Immer verlieren sie. Es ist jetzt schon das zweite Mal so gewesen. Selbst als es diese Konferenz in Northwest gab, sagte ich mir, es ist doch interessant, was ich hier sehe. Wenn ich mal schaue, welche Freunde ich habe auf Twitter, auf Facebook und dann beobachte, was sie tun und wie sie reagieren, dann bin ich überrascht und merke, dass vieles als Faktum daherkommt, aber eigentlich nur eine Wahrnehmung ist, das Gefühl mit Blick auf die Zeit, die Frustriertheit angesichts der Regierung, die universellen Prozesse, die im Land stattfinden. Interessant war auch, dass DJ Spoo am Wahltag ein Foto von sich gemacht hat, wie er die ANC gewählt hat und das packte er auf Twitter. Und das fand ich etwas irritierend. Und ich wusste, was es bedeutete. Es meinte, ich unterstütze dich, Präsident des ANC. Und das hilft mir vielleicht, Türen zu öffnen. Und ich kriege dann die ganzen Auftritte, die ich haben will und so weiter und so fort. Und das fand ich ernüchternd. DJ Coffee, DJ Black Coffee, ein anderer DJ. Nun, er schrieb auf Twitter, ich werde einen neuen Staat gründen. Und alle sagten, ja, toll, klasse, mach. Ich meine, es ist spannend zu sehen, was wir da auf Twitter haben, diese Diskussionen, die es gibt. Gerade was Pumla auf Facebook schreibt, finde ich enorm spannend. Und es gibt eigentlich ganz Interessantes, was dort zu beobachten ist. Da war kürzlich ein Geschäftsmann in Südafrika, der offenbar eine Affäre oder angeblich eine Affäre hatte. Also man muss immer sagen, angeblich natürlich, wenn man sowas sagt. Und er hatte eine sehr junge Geliebte. Anscheinend, angeblich. Und diese junge Frauen, also angeblich hatte er ihr Geld gegeben und so weiter und so fort. Und diese junge Frau hat dann auf Twitter Fotos von seinen Geschlechtsteilen veröffentlicht und ihm diese Bilder geschickt und gesagt, erinnerst du noch? Und das war eigentlich ganz interessant. Also ja, da sie mir keine Frage gestellt haben, schwalle ich hier einfach ein bisschen rum. Ja gut, dann versuche ich sie festzunageln. Für mich stellt sich eine Frage, die Sie formulieren, wenn Sie vom Fehlen von etwas sprechen, zum Beispiel Wut. Das ist ein Ausdruck, der offenbar fehlt und das interessiert Sie ja, danach suchen Sie doch, oder? Warum? Sie meinen jetzt diesen Mandela-Film, ja? Ja. Ich bin aufgewachsen mit der Idee des Vergebens. Meine Großeltern waren Methodisten, die waren davon sehr überzeugt. Wir sind sonntags in die Kirche gegangen und Vergebung, darum ging es ihnen immer und immer wieder. Das ist ein ganz wichtiger Teil meiner Kindheit und Jugend gewesen. Gleichzeitig habe ich aber immer Schwierigkeiten auch damit gehabt, mit diesem Gedanken des Vergebens, und mein Wesen lehnt das eigentlich ab. Und ich muss ganz oft mir selber sagen, Carlo, du musst vergeben. Es ist nichts, was mir tatsächlich natürlich daherkommt. Meine Instinkte sind eigentlich andere, die lassen mich eher denken, dich schieße ich über den Haufen. Und ich rede hier nicht über das, was ich sage. Ich beschreibe das, was ich spüre, weil vorhin ja auch schon einmal kritisiert wurde, wenn man hingeht und so etwas sagt. Und interessant an dem Dokumentarfilm ist der Verweis auf die Fantasie, die es in diesem ländlichen Raum, in dem ich aufgewachsen bin, gab. Madiba, der Hoffnungsträger, der Revolutionär. Es ist etwas, was ganz stark verankert ist in unserer Erinnerung, ganz stark prägend ist für eine Zeit. Als er aus dem Gefängnis kam, konnte ich nicht glauben, dass das genau der Mann war, von dem meine Großmutter immer gesprochen hatte. Er war alt, er hatte graue Haare. Und im Bild meiner Großmutter und damit auch in meinem Bild war er eigentlich immer dieser junge Mann gewesen, dieser Kämpfer. Und in meinem Dokumentarfilm versuche ich genau das aufzugreifen. Deswegen hat die BBC übrigens auch den Titel geändert. A Letter to Nelson Mandela ist ja jetzt der Titel. Und ursprünglich war es eigentlich Nelson Mandela, der Mythos. Es ist so ein bisschen der Großvater, den man nicht gehabt hat, der nicht da war, der dann auf einmal auftaucht und eben nicht mehr dem entspricht, was man im Kopf hatte. Ich habe das Ganze nicht als Kritik an Mandela angelegt. So ist das überhaupt nicht gemeint. Ich war extrem traumatisiert von ihm und von diesem Mangel an Wut. Ich habe ihn gesehen im Fernsehen. Er sprach vor dem Stadion und ich fragte mich, wo ist die Wut? Das ist ein anderer Mann. Das ist ein anderer Mensch, mit dem wir es hier zu tun haben. Man kann sich ja nicht auf die Erinnerung verlassen. Das Gedächtnis ist nichts, worauf man sich verlassen könnte. Louis Malet, der französische Filmemacher, thematisiert das ebenfalls. Er machte einen Film über die Deutschen und über die Okkupation von Paris. Er schrieb das Drehbuch und er ging dann zu seiner Mutter und sagte, kannst du das lesen? Das ist das, was ich schreiben möchte. Du erinnerst dich doch bestimmt, wie das war. Und die Mutter sagt, nein, aber du warst nicht in Paris zu dieser Zeit. Das heißt, du kannst sowieso gar nicht über deine Erinnerungen schreiben, du warst irgendwo auf dem Land bei deinem Onkel. Und Louis Malet sagt dann, nein, aber nein, ich erinnere mich an jedes Detail. Und er beschreibt diese Details und sagt, meine Mutter hat sich getäuscht. Aber Fakt ist, er war bei seinem Onkel auf dem Land. Das heißt, das Gedächtnis, die Erinnerung ist etwas Faszinierendes. Was erinnert man? Was vergisst man? Was vergisst man bewusst und so weiter? Wir haben ja die Leute gehabt, die Aussagen gehabt vor der Wahrheits- und Versöhnungskommission von Leuten, die gesagt haben, oh meine Güte, ich wusste gar nicht, dass es so schlimm war, das erinnere ich so nicht. Und wenn man sich nicht der Tatsache stellen will, dass man in einem Staat der Gewalt gelebt hat, dann versucht man sich anders zu erinnern. Und deswegen ist die Erinnerung wichtig für mich in meiner eigenen Ausdrucksform. Gian, eine Frage an Sie. Behind the Rainbow ist ein Film, der ebenfalls versucht, die Entwicklung des ANC nachzuzeichnen oder zu verstehen. Und wir haben in einer der Pausen uns darüber unterhalten, was es mit dem Populismus auf sich hat. Das ist natürlich etwas, was die ANC ganz stark geprägt hat. Wir sehen aber auch ein Wiederaufkommen dieser Bewegung, beispielsweise in der EFF, in der Economic Freedom Front. Wie sehen Sie diese beiden Bewegungen? Ich kann sie nicht vergleichen. Ich will sie nicht vergleichen. Denn ich wollte die Geschichte des ANC erzählen. Und zwar nicht wegen des ANC an sich, sondern weil der ANC steht für etwas, was als letzte überlebende revolutionäre Bewegung der 60er Jahre zu verstehen ist. Und dieser Moment des Übergangs kann ich heute live sehen. Ich habe ihn in den 1960er Jahren verpasst. Interessant ist dabei dieser Traum. Die ANC war eine Bewegung. Es gibt viele, viele andere Bewegungen in dieser Zeit, die diesen Traum geträumt haben. Diesen Traum der 1960er Jahre. Und alle hingen diesem Traum an. Die Großmutter von Carlo ebenso wie meine. Und das Interessante ist eigentlich immer zu schauen, an welchem Punkt nutzt man diesen Traum? Wie vollzieht sich der Prozess der Versöhnung, wenn man so will? Also der Übergang von der revolutionären Bewegung zur herrschenden Partei. Denn wenn man herrscht, wenn man regiert, dann muss man einen Teil des Traumes über Bord werfen. Und wenn ich noch einmal zurückkomme auf das, was Carlo eben gesagt hat, die Konstruktion der Mythen, das sich hineinbegeben in die neue Ära, brachte für alle Länder die Konstruktion von Mythen mit sich. Und interessant, als ich diesen Film machte, war, dass der ANC noch im Fluss begriffen war. Es war noch keine konsolidierte Bewegung, was die eigenen Mythen angeht. Und man sprach mit den Menschen und sagte, das und das und das sind unsere Ideen. Und dann sprach man mit anderen, die dann diese Aussagen auf einem bestimmten Parteitag als ganz anders empfunden hatten. Es ist diese Dynamik einer Nation, die versucht, die Räume festzuschreiben, die in die Zukunft führen, die faszinierend zu beobachten sind. Ich fand das jedenfalls faszinierend, zu sehen, wie sich das entwickelt. Und die EFF ist im Grunde Teil dieser gleichen Dynamik. Ich möchte jetzt hier nicht ins Detail gehen, aber Julius Malema ist sozusagen das geistige Kind dieser populistischen Vision von Nzuma. Er war sozusagen ein Testballon, wenn man so will. Wenn wir uns jetzt mit diesen Fragen auseinandersetzen, die Teil dieses alten Traumes waren, wird das ganz klar. Vieles ist außer Kontrolle geraten. Aber es ist interessant, das zu beobachten, diesen Prozess zu beobachten. Und wir haben heute Vormittag ja bereits von den institutionellen Strukturen gehört und wie sich diese anordnen, um diese Vision von dem Weg, den das Land beschreitet. Damit wird das Ganze Realität und steht nicht mehr in Frage. Diese kleinen Momente, diese Filme, Graffiti auf den Wänden, da wird plötzlich diese Frage gestellt. Und ich komme noch einmal auf das zurück, was Carlo gesagt hat. Auch ich erinnere diejenigen, die sagen, ANC, das ist vorbei, das muss man in Frage stellen. Aber wenn es dann Wahlen gibt, dann wählen die Leute ANC und sagen, ja, was sonst soll ich tun? Es ist auch eine Frage der Optionen in einem solchen Prozess des Übergangs. 20 Jahre, das ist kurz, das ist lang natürlich, aber es ist kurz, wenn man es unter dem Aspekt des Aufbaus einer Nation sieht, unter dem Aspekt des Nation Building. Es ist nach wie vor alles im Fluss. Wir stehen nach wie vor mittendrin und es gibt noch keine Alternativen, die sich irgendwie zeigen würden. Und deswegen kommt man immer wieder zurück auf die Frage, wer hat das letzte Wort? Und auch das ist interessanterweise die ländliche Bevölkerung, der wir nie zuhören.
Also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Ihre Frage überhaupt nur im Entferntesten beantwortet habe, aber auf jeden Fall. Nein, haben Sie. Lassen mich etwas aufgreifen, was ich vielleicht auch in meiner Einleitung ausgelassen habe. Wenn wir über die öffentliche Kultur sprechen, dann müssen wir auch über den öffentlichen Raum sprechen. Wie wir ja alle wissen, ist das ein sehr umstrittener Begriff. Ich komme zurück auf das Theater zu sprechen. Also ich meine, was stellt denn den öffentlichen Raum dar, wo diese öffentliche Kultur praktiziert wird? Und lassen Sie nochmal springen. Sie haben extensiv über Zanelli Moholy's Arbeiten geschrieben und Sylvie Badana. Das sind beides Künstler, die sehr politisch engagiert sind. Und auch hier stellt sich mir die Frage, öffentlicher Raum, wie stellt er sich dar? Es sind ja sehr abgehobene Bereiche, wie zum Beispiel eine Kunstgalerie. Und wie wird das übertragen in den öffentlichen Raum? Vielleicht können Sie uns Ihre Sichtweise darlegen, wie das Ganze funktioniert. Also wie sehen Sie das? Ja, danke für die Frage. Sie haben recht, wenn wir über die öffentliche Kultur sprechen. Ich möchte mich jetzt nicht in akademische Klischees flüchten, aber da sollten wir über öffentliche Kulturen sprechen. Das ist ja kein monolithischer Block, das ist sehr vielschichtig, die Öffentlichkeit. Es gibt die öffentliche, offizielle Öffentlichkeit, es gibt vorherrschende Deutungen, wer wir sind, wer etwas zu sagen hat, wer nichts zu sagen hat, etc. Und dann haben wir eher fluktuierende Narrativen, die ebenfalls öffentlich sind. Die offizielle Regierungsaussage zum Gesundheitswesen, zum Bildungswesen oder zu den Bürgerrechten etc. etc. Ich meine, das ist ja in gewisser Weise auch öffentlich. Auch das ist sehr sichtbar, Entschuldigung, danke, Konrad. Ja, das sind ja sehr stark in Anspruch genommene öffentliche Räume und andererseits sind das aber auch sehr mächtige Räume. Aber sobald ich sage, sie sind mächtige Räume, muss ich auch über die Machtstrukturen sprechen und wie diese Mechanismen funktionieren in unterschiedlichen Räumen. Was für mich immer so frappierend ist, wenn ich über die öffentliche Kultur in zeitgenössischen Südafrika nachdenke, ist, dass die Einstellung gegenüber der Vorstellungskraft außer Acht gelassen wird. Wenn ich jetzt über Imagination, Vorstellungskraft spreche, dann ist das die kreative Vorstellungskraft, Popkultur oder bildende Künste etc. Ich denke jetzt nicht im Sinne von Hochkultur und naja, weniger werthaltige Kultur. Aber ich denke, das ist ganz spannend, was passiert im kreativen Raum. Das, worauf es wirklich ankommt, sind politische Maßnahmen, Gesetzgebung etc., all diese Dinge. Für mich ist das ganz frappierend. Und jedes Mal, wenn wir wählen gehen, dann ist man ganz gespannt, wer ist jetzt der nächste Kultusminister. Und Wahl nach Wahl gibt es dann abschätzige Kommentare. Und wir wussten, ja, wir wussten nicht, was der vielleicht übernehmen könnte, welches Ressort. Deswegen hat er so Kunst und das Gedöns gemacht. Also das ist irgendwie so das Gefühl, diese Leute sind irgendwo wichtig. Die kann man nicht einfach so wegdelegieren. Das ist irgendwie wie die Müllkippe der Politik. Also wenn du nicht weißt, wohin du mit ihm sollst, dann schick ihn einfach in das Kulturressort. Aber andererseits ist das doch sehr bezeichnend, wie wir über die kreativen Branchen, über die Vorstellungskraft, die Imagination sprechen. Und das ist ja ganz interessant für jemanden, also der Kulturwissenschaften studiert hat oder kreativ etwas Kreatives studiert hat. Erscheint es doch ganz spannend. Also ich meine, jahrelang oder jahrhundertelang sagt man, wie wichtig ist die Kraft der Vorstellung, die Vorstellungskraft, Freiheit, egal ob man das jetzt Protestkunst nennt, irgendwelche revolutionären kreativen Ausdrucksformen, die als legitimes Sprachrohr gesehen wurden für das Projekt der Freiheit, die eingespannt wurden im Dienst der Freiheit. Man hat das Gefühl, dass man sich neu denken muss. Und die kreativen Künste sind ganz wichtig für diese materielle, diese handfeste Freiheit. Einerseits haben wir diese Geschichte nicht nur jüngeren Datums, sondern diese Geschichte geht zurück in die spätkoloniale Zeit, sogar die Kolonialzeit. Also wir haben eine ganz, ganz lange Tradition, wo wir uns auf die Künste, auf die Kreativität berufen, wo wir sagen, dass die Vorstellungskraft auch wirklich politische Dimensionen hat und Auswirkungen auf die Freiheit. Und andererseits haben wir in Südafrika dieses Paradoxon, dass, naja, das ist ein bisschen eskapistisch, dieses Ministerium ist nicht so wichtig und die Künste selbst, die sind eher so zum Spaßfaktor da. Also ihnen wird nicht wirklich der Raum eingeräumt, den wir den Analysen von Marx einräumen oder Wirtschaftswissenschaften. Ich sage jetzt nicht, das ist nicht wichtig. Ich sage jetzt nicht, strukturelle Aspekte sind nicht wichtig. Aber ich finde, das ist doch mal ganz spannend. In einem demokratischen Land kriegt man auf einmal kalte Füße, wenn es um die Vorstellungskraft geht, die Imagination. Und zum Teil sind diese kalten Füße darauf zurückzuführen, dass wir vielleicht auch nicht ganz vergessen haben, welche Sprengkraft die Vorstellungskraft haben kann. Also dieses Unwohlsein, ja, es muss die Müllkippe der Geschichte sein, denn wir können ihm nicht die Macht einräumen, die wir wissen, dass sie haben kann. Andererseits wollen wir die Leute aber auch nicht ganz von der Hand weisen, die hier eine Rolle gespielt haben. Und das ist ein duales Verhältnis hier gegenüber den kreativen Branchen. Künstler wie Sanel und Simpui. Die sind ganz faszinierend, denn in vielerlei Hinsicht scheinen sie auf irrationale Dinge in Afrika hinzuweisen. Teil des öffentlichen Diskurses in Südafrika ist es ja, und in gewisser Weise ist ja auch was dran. Dass es immer mehr ein anderes Männerbild gibt, das entsteht, neue Maskulinität. Aber andererseits gibt es hier das Auftreten von gewalttätigen maskulinen Rollenbildern und andererseits gibt es auch sehr viel Kriminalität und Gewalttätigkeit, die zur Primetime gezeigt wird im Fernsehen. Und ich denke, einerseits haben wir immer mehr Maskulinität und andererseits haben wir auch feministische Shows, die ein großer Blockbuster sind. Und auch da weiß ich nicht, naja, wie kann ich diesen Widerspruch auflösen? Aber naja, ist jetzt einfach nur so. Okay. Lassen Sie uns noch mal näher drauf eingehen oder können Sie näher drauf eingehen? Die Rolle des Künstlers, als Filmemacher etc. ist natürlich sehr prägnant, sehr wichtig. Aber andererseits, diese eher elitäre Welt der zeitgenössischen Kunst in Südafrika, das offensichtlichste Beispiel dafür ist zum Beispiel die Arbeit der Speer von Brad Murray an der Whitman Gallery als Beispiel des Bruches. Auf offenkundigste Art und Weise wurde hier so viel in Bewegung gesetzt, der Speer, the Spear. Vielleicht wollen Sie nochmal drauf zurückkommen oder dann nochmal Thema Sanele. Sanele ist in diesem Raum ebenfalls am anderen Ende tätig, aber in diesem Zwischenraum passiert ja sehr, sehr viel. Das ist die Frage zu vage? Ja, ist nicht zu vage, aber die ist doch sehr umfassend und genau das macht ja auch Kunst. Lässt sich schwer auf den Punkt bringen. Brad Murray. Entschuldigung, vielleicht sollte ich mehr Kontext noch oder erklären. Painting von Brad Murray von Jacob Zuma. In einer Art sowjetischen Propagandastil. Und sein Penis hängt heraus. Und das Bild wurde auf sehr kompliziert behandelt. Naja, also ich meine, Zanellis Arbeiten zeigen oder das mit der Zeichnung des Speers zeigen Folgendes. Und zwar, dass die Kunst frei ist, dass sie das macht, was sie will und dass es auch ihre Aufgabe ist, disruptiv zu sein, zu Zäsuren zu führen. Und dieses Moment zeigt, warum Kunst auch in diesem Raum stattfinden muss. Einerseits haben wir natürlich die Erinnerung an die enge Beziehung zwischen Freiheit und Kunst oder der Vorstellungskraft, aber andererseits ist Kunst sehr viel vielschichtiger, sehr viel disruptiver, sehr viel verstörender und sehr viel provozierender. Die Kunst muss sich nicht an die konventionellen Regeln halten, die von oben verordnet werden können und auf den Punkt gebracht werden können. Sie ist sehr viel gefährlicher. Aber weil sie gefährlich ist, kann sie zu diesen transgressiven, freien Arbeiten führen. Tayalis Arbeit zum Beispiel neigt dazu. Und die Kunst kann ebenfalls verschiedene diffizile Dialoge ins Leben rufen, zum Beispiel die Rolle des Künstlers selbst, die Art von rassischem Vokabular und geschlechterspezifischem Vokabular und Kontextualisierungen. Ein Künstler, der normalerweise als kritischer linker Geist gesehen wurde, muss sich mit der Anschuldigung auseinandersetzen, ob er den Stereotypen wieder anheimfällt, dass der schwarze männliche Körper als Phallus-Symbol porträtiert wird. Und auch das ist ein wichtiger Teil des Dialoges. Und das ist etwas, was auch unterschwellig in der allgemeinen Bevölkerung in Südafrika virulent ist. Man sollte diese Kontroverse aufgreifen und überhaupt mal thematisieren, zum Beispiel die Beziehung zwischen den Geschlechtern, Rasse, Klasse, wer mit wem sprechen kann. Das ist der Grund, weswegen kreative Genres so viel schwieriger vorherzusagen sind, so viel schwieriger zu kanalisieren sind. Man weiß nicht, wo das hinführt, selbst wenn man denkt, na, das ist jetzt ein linksgerichteter Künstler, von dem ist das und das zu erwarten. Nee, ist es nicht. Ich sage jetzt nicht, Brad Murray ist ein linksgerichteter Künstler, würde ich mir niemals anmaßen. Nein, ich denke, mit Zanellis kann man ihn auf keinen Fall also gleichsetzen. Aber wir haben zwei Künstlerinnen hier auf dem Podium. Also das Lied und der Symbolgehalt des Liedes wie Kirschenjörn hat genau denselben Raum besetzt. Die haben mit der Vorstellungskraft gespielt, mit den Assoziationen und was diese Assoziationen heutzutage bedeuten, wo das Ganze ganz einfach aus dem Kontext gerissen ist. Und das war ein Lied, das die Vergangenheit, die Gegenwart und die Hoffnungen für die Zukunft praktisch verkörperte. Und auf den Punkt brachte. Und jetzt die Frage über den Populismus, die ich nicht beantwortet habe. Für mich ist das ein perfektes Beispiel dafür, dass Kunst zwar elitär sein kann und die Entzifferung der Kunst hält bestimmte Teile der Bevölkerung außen vor. Aber andererseits haben wir auch eine andere Art von Kunst, die einen bestimmten Sektor der Gesellschaft unheimlich ermächtigt. Und man hätte sich diesen Sektor niemals ausmalen können, es sei denn in dieser Reaktion auf diese radikale Form der Kunst. Gut, das war alles, was ich sagen wollte. In Ordnung, als Künstler. Carlo, vielleicht wollen Sie vielleicht auch noch mal antworten. Was ist Ihre Aufgabe bei der Gestaltung der öffentlichen Kultur im Zeitalter der Post-Apartheid? Ich habe noch nie ein Forum besucht, bei dem ich mir derart kritische Fragen gestellt wurden. Je älter man wird, also ich meine, da desto mehr befasst man sich mit diesen Dingen. Brad Murray, also ich meine, ich ignoriere das ganz einfach. Das ist für mich einfach ein schlechtes Bild, das ist hässlich. Also das ist das eine Thema, bevor wir über die anderen Themen darum herum sprechen. Aber mir geht es um Folgendes. Die Menschen reagieren auf bestimmte Art und Weise, auf reaktionäre Art und Weise, aber die reagieren nicht unbedingt auf einen linksgerichteten Künstler. Die linksgerichteten Künstler haben sehr viel mehr Freiheit. Es gibt hier eine Art von Enttäuschung, die artikuliert wird. Und weil es Enttäuschung ist, stellt man das nicht hinterfragt man das nicht die Ästhetik des künstlerischen Werks. Das ist per se. Und ich sage immer, das, was mir fehlt manchmal beim Filmemachen, ist die Poesie, trotz all dieser komplexen philosophischen Fragen, die Welt, in der wir leben, die zerrissen ist von Kriegen etc. Kunst ist Poesie. Und heute brauchen wir mehr Poesie in der Kunst als jemals zuvor. Sie schauen sich all diese Dokumentarfilme zusammen zum Beispiel an und die sagen, ja, ich liebe diesen Film, ich liebe diese Musik. Warum? Nun, für mich als Filmemacher, ich liebe den Prozess des Filmemachens. Ich stehe nicht nur für bestimmte Ideen. Ich liebe diesen Prozess des Filmemachens. Ich mag die Beleuchtung und den Sound. Ich möchte das als umfassendes Gesamtergebnis konzipieren und nicht nur ideologische Kritik etc. Das ist nur ein Aspekt der Kunst. Kunst sollte alles umfassen. Zum Beispiel das erste Mal, als ich in der Tate Modern Gallery war, habe ich geweint. Das war ganz einfach, ich konnte es nicht erklären. Ich habe nicht verstanden, worum es da ging, aber mir liefen die Tränen runter, weil das war ganz einfach so fantastisch dort. Das geht um die Vorstellungskraft, die Imagination. Für mich ist das ganz wichtig, dass auch der Künstler versteht, dass er Künstler ist. Nadim Tata hat mal was ganz Spannendes geschrieben, also unser neuer Kultusminister. Der hat gesagt, ja, es gibt bestimmte Art von Kunst, für die man sich niemals engagieren kann. Diese Milliardäre in Afrika, die kaufen Fußballteams und das ist vielleicht mit der Grund. Und die Wissen, das ich als Filmemacher ganz einfach nicht vorhersagbar ist. Und in gewisser Weise gibt es eine Berührungsangst mit der Kunst, mit der Unvorhersagbarkeit, mit einer Angst vor Träumen. Denn wenn ich einen Film mache, egal ob er gut oder schlecht ist, träume ich. Ich gehe in einen Raum, ich stelle mir etwas vor, ich imaginiere. Ich gehe in einen bestimmten Gedankenraum. Und ich persönlich muss hier ein bisschen vorsichtig sein. Ich denke, der Künstler gehört niemandem an, weder den Linken noch den Rechten noch den Reaktionären oder was weiß ich. Wenn das für mich passiert, diese Einordnung, dieses Schubladendenken, denn der Kunst, die Aufgabe des Künstlers ist, Dinge zu hinterfragen, egal ob er dafür oder dagegen ist. Ich sehe mich irgendwo im Niemandsland. Ich gehöre niemandem. Und ich kriege ein bisschen kalte Füße, wenn jemand sagt, Mensch, ich liebe Ihren Film, ich finde das so toll. Naja, oder ich mag Ihren Film nicht. Was bedeutet das? Was bedeutet das für mich? Für mich als Filmemacher bedeutet das gar nichts über die Werthaltigkeit meiner Arbeit. Denn ich muss nach wie vor in diesem Niemandsland unterwegs sein, wo ich kontinuierlich provoziere, selbst die Ideen oder die Menschen, die ich liebe. Und das ist für mich mein Zuhause als Künstler. Ich denke, der gesamte Prozess des Filmeschaffens, Filmemachens, ist Teil unserer eigenen Konfusion, dieses Moment, wo wir versuchen, es irgendwie in den Griff zu kriegen. Wir sagen dem Auftraggeber zum Beispiel, worum es bei dem Film geht. Man schreibt eine Story, eine Zusammenfassung, aber diese einseitige Zusammenfassung. Ich denke, es ist noch nie passiert, dass ich einen Film fertiggestellt habe, der dem Exposé entsprach, mit dem ich die Finanzierung beantragt habe. 50% der Zeit, habe ich meinetwegen die BBC ein paar Monate vor Ausstrahlung angerufen und habe gefragt, Entschuldigung, ich kann Ihnen den Film nicht liefern, aber ich kann Ihnen einen anderen Film liefern. Das ist natürlich ganz was anderes. Teil des schöpferischen Prozesses. Naja, ich mache ja nur die Filme, weil ich Antworten haben will. Und mein Redakteur hat mir neulich das angeschaut. Und verdammt, Jihan, also du machst jetzt 18 Mal hintereinander denselben Film. Ja, und ich sage, wieso derselbe Film? Ja, weil ich dir jedes Mal dieselbe Frage stelle. Nein, bei einem ging es um Südafrika, bei dem anderen ging es um Kuba. Und er hat geantwortet, ja. Und welche Frage stellt der Film? Na, ich stelle in meinen Filmen immer dieselbe Frage. Da hatte er durchaus recht. Es gibt eine nationale Obsession in jedem von uns. Der Prozess des Filmemachens ist Teil der eigenen Entdeckungsreise. Dellys Verwirrung, nun, wir versuchen das zu sammeln und das irgendwie sichtbar zu machen. Aber der Prozess der Konfusion, der Verwirrung ist unsere Art und Weise, wie wir aus dem ganzen Sinn machen, also das Ganze irgendwie verarbeiten und Sie haben gesagt, der Film ist jetzt dafür oder dagegen etc. Ich habe ja nie in diesen Kategorien gedacht. Sondern es ist eher der filmische Moment, das Moment des Schaffens, die Fragen, die der Film aufwirft, das ist unser Sujet. Und das ist das, worum es wirklich bei der Freiheit eigentlich irgendwo auch geht. Sorry, wir haben jetzt leider nicht mehr allzu viel Zeit. Wir haben ungefähr 12 Minuten. Es sei denn, Sie haben jetzt schon irgendwelche Abschlussstatements. Würde ich vorschlagen, wir öffnen jetzt den Raum für das Publikum. Sie haben das Wort. Zwei Fragen hier vorne. Wir sammeln erstmal drei Fragen und vielleicht können Sie auch sagen, an der Podiumsteilnehmer Ihre Frage sich richtet. Meine Frage richtet sich an Carlo. Ich wüsste sehr gerne von Ihnen, warum Sie denken, dass Red eine schlechte Kunst ist. Weitere Frage?
I have two very quick questions. One related
Schnelle Frage.
Directed to Pumla.
Bei dem einen geht es um Comment. Ich weiß nicht, ob es eine Frage oder Kommentar ist. Kam mir auf jeden Fall in den Sinn, als
Angela
ich ihn zugehört
Davis,
habe.
Angela Davis with,
behandelt
which women are celebrated and why are they
Frauen, die
in her,
prominent
in
sind und warum
and,
sie prominent sind
Billie Holiday,
Billie Holiday
and so
etc. Und sie stellt eine Frage, die meiner Meinung nach
says,
auch ganz wichtig ist bei ihrer Präsentation. Sie stellt die Frage, wie kommt es, dass diese Frauen, die gegen Sklaverei gekämpft haben, politische Frauen, wie kommt es, dass diese Frauen wichtiger sind als Billie Holiday?
And Marini
und alle anderen. Und sie stellt nur fest, dass in der in den Sedimentgeschichten der Frauen, die beigetragen haben zur Gesellschaft, wir unsere eigenen Wertesysteme aufoktroyieren. Billie Holiday ist etwas, wo man sich ganz einfach nicht mit identifizieren kann, Frauen, die Jazz gemacht haben, und das erschien mir eine gewisse Dichotomie bei der Kunst, öffentliche Kunst und struktureller Politik. Meiner Meinung nach ist Kunst auch strukturell veranlagt und politisch in gewisser Weise. Und ich meine, bei allen in Südafrika fand ich ganz spannend, also bei diesem Diskurs geht es entweder um die Ästhetik seines Gemäldes oder die Hypersexualisierung der schwarze Mann. Als hätten wir keine Tradition der sehr männlichen Darstellungen, Männer mit Genitalien in Skulpturen, in Gemälden, in Zeichnungen etc. Das fand ich ganz spannend. Es gab eigentlich gar nichts so Besonderes, was diese Empörung gerechtfertigt hätte bei diesem Kunstwerk. War gar nicht der Rede wert. Das, was ich sehr viel bezeichnete,
so I'm just trying to figure out at which point
do we
also look at comparative
African art and expressions.
And when we look at contemporary,
in welchem Kontext betrachten wir all diese Kunstwerke im zeitgenössischen afrikanischen, südafrikanischen Kunst?
I just want to stay on the subject of the penis also.
Nochmal Thema Penis.
I mean, isn't it a contradiction? I mean, I've always thought this, so it's the first time I've had an opportunity to ask it.
Ich habe es mir oft
that the assumption of everybody,
durch den Kopf gehen lassen.
The offender, the offended, is that that's actually Jacob Zuma's penis.
Alle denken ja irgendwie, dass das Jacob Zumas Penis
in other words,
ist.
In other words, what's happening is Brad Murray
draws something. Die, die dafür sind, die dagegen sind.
Which is supposed to be Jacob Zuma's penis.
Zeigt nicht etwas, das soll dann Zumas Penis sein, als metaphorische Darstellung oder Repräsentation
but everybody,
oder künstlerische Ausdrucksweise.
Right, so.
Aber jeder betätigt sich an der Diskussion,
Jacob
als wäre es wirklich eine dingliche Darstellung
and
des Penis von Jacob Zuma.
I've never been able to write a column about this.
Because
you can imagine how bizarre that column would be. So I wonder if you know, when does art, when, you know,
right,
what is art, what is art kind of that, and what is it real? And if I was Zuma, I would basically say, well, who says that's my penis?
Und wann ist sie Fiktion? Und wenn ich Zuma wäre, würde ich öffentlich ein Dementi abgeben und würde sagen, wer sagt, dass das mein Penis ist? Pumela? Ja, in der Kunstkritik, Kunstgeschichte gibt es sehr viele Diskurse über die Repräsentation des der Nacktheit und Körperteile etc. Und da gibt es einen Jargon, praktisch eine, also man hat auch Körper, also man hat auch visuelle, einen visuellen Jargon, man hat einen verbalen und auch einen visuellen Jargon. Und ich meine, der Penis eines schwarzen Mannes ist nicht so spannend. Also tut mir leid, dass ich das Thema angesprochen habe. Es ist am wenigsten interessant. Ich habe ganz spezifisch nicht drüber gesprochen, weil ich dachte, sehr viel der öffentlichen Diskussion behandelte gar nicht das wirkliche Problem. Ich meine, es war sehr viel, also viel zu wörtlich. Er hat das zu sehr beim Wort genommen. Ich fand das jetzt gar nicht so spannend, was da mit diesem Speerkunstwerk stattgefunden hat. Ich meine, Brad Murray, wie er Körper darstellt, ist eigentlich an sich schon ein bisschen umstritten. Aber die Leute stürzen sich auf spektakuläre Argumente und dabei geht es gar nicht um Brad Murray in diesem Moment. Also manche wollen auch Zuma verteidigen und deswegen wird es ganz stark auf Zuma verengt. Okay, es geht teilweise um Zuma, aber es geht ja auch teilweise um andere Dinge. Die ganze Debatte wird verkürzt. Ich denke, das ist sehr bezeichnend, dass die öffentliche Reaktion darauf sehr verkürzt ist. Und bloß weil man sagt, es gibt eine lange Tradition der Nacktheit und der Körperteile und der Genitalien in unterschiedlichen Kunstgeschichten und unterschiedlichen Gegenwärtigkeiten und zeitgenössischer Kunst etc. Deswegen kann man sagen, naja, immer wenn Nacktheit aufkommt oder Körperteile abgebildet werden, gibt es nur eine bestimmte Art und Weise, wie man darüber sprechen kann. Diejenigen, die das verkürzen und sagen, das ist jetzt nur dieses spezifische Kunstwerk von Brad Murray oder das reiht sich ein in diese Tradition oder in dieses Register seiner Arbeit. Aber diese großen öffentlichen Eruptionen sind nicht nuanciert. Sie sind nicht differenziert. Man thematisiert nicht wirklich, was daran so verstörend ist. Und inwiefern das vielleicht trotzdem interessant und problematisch gleichzeitig ist. Manche Leute konzentrieren sich, stürzen sich auf die Soundbites und da ist es leicht, sich zu mobilisieren um diese Soundbites. Und jetzt nochmal zum Thema Frauen. Es gibt bestimmte Frauen, die man leichter einbinden kann in eine Narrative der Nationalismen und der Freiheitsbewegung, aber andererseits kreative Frauen, Frauen, die nicht zu kontrollieren sind, die vielleicht ihre Vorstellungskraft ausweiten in andere Domänen und die einen Beitrag leisten zur politischen Kultur, zur öffentlichen Kultur und zwar über Zeit läuft er hinweg, sind vielleicht deswegen so wirkmächtig, weil man sie nicht festnageln kann. Einerseits gibt es sehr populäre Frauen, sehr stilisierte Frauen und ästhetisch gelayert, musikalisch, visual, Afrofuturismus, unheimlich intertextuell bei den Repertoires, die sie nutzt. Und es gibt auch sehr verführerische Frauen bei dieser Musik. Und die Leute lieben sie ganz einfach, aber gleichzeitig kann man diese Frauen nicht kontrollieren. Deswegen kriegt man kalte Füße. In dem Buch geht es um die Frage, was würde passieren, wenn wir den Künstlern gleichermaßen Aufmerksamkeit zollen würden, wie wir sie Politikern zollern, Millionären etc. Wir schreiben ja gerne Bücher über Menschen, die Geld machen oder Macht haben, politische Macht haben. Was passiert zum Beispiel, wenn wir einen Künstler, eine Künstlerin thematisieren, die ganz vielschichtig ist, die was ganz spannend sagt über rassische Zugehörigkeit zum Beispiel in einer Minute und da kann man dann in der nächsten Minute ihr aus tiefster Seele widersprechen. Jemand, der oszilliert, der ein Chamäleon ist, den man nicht festnageln kann, der ganz einfach unheimlich sich jeder Deutung entzieht, also reaktionär gleichzeitig, kreativ ist, jemand, der oszilliert zwischen den verschiedenen Verortungen. Was bedeutet es, wenn man das ernst nimmt, was diese Person produziert für die afrikanische Kultur, für die afrikanische Gegenwart? Also, wer hat die Deutungsmacht über die Gegenwart? Die Menschen fühlen sich verbunden mit Davises Studie. Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich mich zum Beispiel daran erinnert, wie Professor de Belle über Brenda geschrieben hat. Sie war ein spektakulärer afrikanischer Popstar, wie sie porträtiert wurde von Professor de Belle und wie sie dazu geführt hat, dass es zu einem sehr signifikanten Dialog, Schwerpunktverlagerung kam in der afrikanischen Gesellschaft. Also das ist ganz spannend. Was bedeutet, wenn ein Künstler ernst genommen wird, eine Künstlerin ernst genommen wird? Nicht nur im sicheren Raum, im geschützten Raum, im Raum der Ausstellung etc., im Rahmen des kritischen Diskurses, sondern was passiert, wenn dieser Dialog im öffentlicheren Raum stattfindet?
Eine Antwort? Nun, das ist schwer. Ich wollte Filmemacher werden. Eigentlich wollte ich ursprünglich Maler werden, aber das hat nicht geklappt. Das Filmpublikum ist eher bereit zu vergeben, scheint mir. Aber wenn ich malte, hatte ich Schwierigkeiten zu realisieren, was die politische Antwort sein könnte. Ich habe das nicht erreicht, was viele erreicht haben. Und vieles, was ich gesehen habe, fand ich auch eigentlich faul. Faul war es und leicht verdaulich, wenn man so will. Einfach eine Darstellung der Gegenwart ohne dass etwas hinterfragt würde und ich bin sicherlich nicht jemand, der das alles beurteilen könnte, aber ich selbst war einfach unberührt. Es war nicht provozierend. Kummler spricht ja hier wirklich über tiefgreifende Fragen. Ich habe das nicht so gesehen. In den Beispielen, die Sie genannt haben, da sehe ich eigentlich wirklich nur etwas Grundlegendes, etwas überhaupt nicht Philosophisches. Eine Frage? Eine letzte Frage hier aus dem Publikum. Es ist eigentlich keine Frage, sondern eine Aussage. Ich fühle mich provoziert durch das, was ich hier vorne höre.
I was saying the very intriguing thing.
Das Spannende
about this painting
an diesem that was Bild in
Jacob Zuma's penis is well in
das
that sense
Diego Zuma's penis zeigt
is the fact that
ist die Tatsache
it provoked a storm
es
of a nature
einen that was not even there when there was a depiction provoziert
by an African artist previous to Brad Marley's depiction of this
gegeben hatte of not bei only einem afrikanischen Künstler der das gleiche
but what purported also
to be Desmond Tutu's penis
and there was no reaction
war es Desmond Tutu's penis gewesen der gezeigt worden say, war bevor Zumas
is it because
penis gezeigt worden
this
war
case,
das aber hatte keine Empörung hervorgerufen
white,
warum ist es weil der Künstler
something about who we regard
in einem Fall weiß ist
a respected political figure but what about the other African
und eine Aussage trifft über einen respektablen politischen Führer unseres Landes wie ist es denn aber mit dem anderen
what shall we say blasphemous in so far as he purported to depict also
er hatte doch
Tutu's penis
das gleiche so, gezeigt Tutu's penis
there is something about that.
Also da gibt because es sehr wohl dieses Element.
A basis to hang on this thing,
denn die Politiker fanden eine
racialize.
Möglichkeit, das Ganze Rassen zu konstruieren, wenn man so will. Dian wird kurz antworten. Als Außenseiterin, muss ich sagen, finde ich es faszinierend, wie lange man sich in Gesprächen mit diesem Bild auseinandergesetzt hat, sowohl als es entstand, als jetzt hier. Und ich frage mich, was bedeutet das? Wir reden vom öffentlichen Raum und die Zeit, die Energie, die Analyse, die Reflexion mit Blick auf dieses eine Bild über Südafrika hinaus ist faszinierend, würde ich total gern verstehen. Ich habe das hier eigentlich erwähnt. Ich wollte etwas ganz anderes sagen, aber das war ein Element unserer Diskussion. Und ich danke Ihnen für Ihr Engagement, für Ihre Leidenschaft, für Ihre Beiträge. Und ich hoffe, Sie genießen mit uns zusammen den Rest des Abends.